Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Bettina Schmieding am Mikrofon und wir gucken direkt mal nach Äthiopien.
Da gibt es seit 2018 einen neuen Präsidenten und der hat wirklich auch gleich gezeigt, dass er etwas verändern möchte. Der hat also bis zum Jahresende alle inhaftierten Journalisten und Blogger freigelassen. Das heißt, Ende 2018 saß da keiner mehr in Haft. Es gab auch rund 200 Medien, Nachrichtenseiten, die lange Zeit blockiert waren. Auch die sind wieder frei.
Äthiopien, wer hätte das auf dem Zettel gehabt? Und es ist nicht das einzige Land, das uns im Pressefreiheitsbericht von Reporter ohne Grenzen in diesem Jahr überrascht hat. Auch Gambia oder Tunesien sind Beispiele dafür. Reporter ohne Grenzen macht sich jedes Jahr die Mühe, 180 Länder der Erde auf Pressefreiheit abzuklopfen. Über eine Region hat sich die Organisation aber in diesem Jahr überhaupt nicht gefreut, über Europa. Auf unserem Heimatkontinent wimmelt es von Demokratien und trotzdem finden sich hier Regierungschefs, die Journalisten als dreckige Huren bezeichnen. Die zweitstärkste Verschlechterung gab es also tatsächlich hier mitten in Europa. Lutz Kinkel leitet das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Guten Tag, Herr Kinkel.
Guten Tag, Frau Schmieding.
Was ist hier los in Europa?
Eine ganze Menge. Viel zu viel. Wir haben wirklich ein Problem in Europa und das jetzt auch nicht seit gestern, sondern auch schon seit dem Jahr davor. Reporter ohne Grenzen hatte auch schon in dem vorherigen Jahresbericht über die Verschlechterung in Europa berichtet. Und das hat sehr viel zu tun mit dem Aufschwung von Rechtspopulisten und der Übernahme von Regierungsverantwortung durch Rechtspopulisten.
Länder wie Ungarn oder auch Italien, die haben ja eines gemein, Sie haben es angesprochen, an ihrer Spitze stehen populistische Regierungschefs. Was ist Populismus?
Also der Populismus hat ein Problem mit der freien, liberalen Gesellschaft. Nicht umsonst sagt Viktor Orban, er strebt einen illiberalen Staat an. In diesem illiberalen Staat ist kein Platz für kritische Journalisten und für freie Meinungsäußerung. Im Gegenteil, sie sind unerwünscht und sie werden auch von der politischen Klasse diskreditiert. Und das macht die Situation für Journalisten dann sehr, sehr gefährlich.
Welche Strategien verfolgen diese Populisten, wenn es um die Medien geht?
Also Populisten, wenn sie auftauchen, kommen ja selten mit einem Konzept für eine verbesserte Rentenpolitik zum Beispiel um die Ecke. Oder für eine innovative Industriepolitik oder dergleichen. Populisten setzen in der Kultur an. Sie suchen die kulturelle Hegemonie, sie suchen also die Deutungshoheit. Das ist das eine. Und das zweite ist, sie wollen Kontrolle abstreifen. Sie wollen demokratische Kontrolle abstreifen in Gestalt von Journalisten, in Gestalt von Gerichten und Justiz und in Gestalt einer parlamentarischen Opposition.
Und was heißt das für Journalisten, wenn die Politiker das machen? Bedeutet das auch einen, wie soll ich das sagen, Machtverlust? Wobei Journalisten das wahrscheinlich abstreiten würden, dass sie Macht haben.
Ich glaube, dass Journalisten schon immer noch Macht und auch Verantwortung haben, ganz klar. Das heißt einfach, dass es für Journalisten sehr gefährlich wird. Wenn Regierungschefs sagen, ein Journalist ist eine Hure oder ein Journalist ist böse oder ein Journalist ist ein Volksverräter oder Journalist ist ein Feind des Volkes, wie es zum Beispiel Donald Trump gesagt hat, dann wird der Journalist ausgegrenzt, dann existiert dieses Feindbild Journalismus und Journalist und dann ist die Gewaltbereitschaft erhöht.
Das heißt, dann sinkt die Hemmschwelle für alle anderen.
So sieht es aus.
Sie haben Donald Trump angesprochen. 2016 wurde er in den USA als Präsident gewählt. Der wäre ja ohne die Medien niemals Präsident geworden. Trotzdem sind die meisten Journalisten ja für ihn irgendwie verkommene Lügner. Das sagt er zumindest immer wieder. Jetzt könnte man sagen, die USA, was hat das mit Europa zu tun? Hat das was mit Europa zu tun?
Oh ja, es hat was mit Europa zu tun. Wir, also das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit, das ECPMF, wir sind häufiger in Brüssel unterwegs, führen natürlich auch Gespräche mit MEPs und mit Bediensteten der Kommission. Es ist ganz eindeutig, seit der Wahl von Donald Trump 2016 haben sich auch dort die Kommunikationsachsen verschoben in Brüssel. Das heißt, die Menschen und die politischen Kräfte, die auf die Nation setzen und weniger auf multilaterale Abkommen und Institutionen, die mehr auf Mythen setzen, denn auf Aufklärung, die fühlen sich durch so jemanden wie Donald Trump ermuntert. Für die ist jetzt eine Bühne gebaut. Sie haben das Gefühl, sie stehen auf der richtigen Seite der Geschichte und der Politik. Und sie verschieben die Grenzen des Sagbaren immer weiter.
Lassen Sie uns mal noch mal konkret auf Europa gucken. Wo stellen Sie besondere Erosionen fest in Sachen Pressefreiheit, konkret in europäischen Ländern?
Also wir haben ein massives Problem beispielsweise in Ungarn. Da ist der Prozess schon weitgehend abgeschlossen. Das heißt also, die Regierung Orbán hat die Medien weitgehend unter Kontrolle. Alle kritischen Medien sind marginalisiert. Und dort ist man in dieser schrecklichen Situation, dass wenn man einen Scoop hat als Journalist und etwas aufdeckt, zum Beispiel Korruption, dass dann niemand weiter darüber berichtet. Also die Nachrichten berichten darüber nicht, die Tageszeitungen berichten darüber nicht. Niemand kommentiert das, niemand steigt darauf ein. Und deswegen sind das nur noch ganz kleine, vereinzelte, kaum wirkungsmächtige Stimmen.
Deutschland liegt, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Haben Sie noch ein anderes Beispiel?
Ich würde als zweites Beispiel Polen nennen. In Polen ist es noch nicht so weit wie in Ungarn, aber in Polen ist der Markt halt sehr stark polarisiert. Und in Polen beispielsweise sind auch ebenso wie in Ungarn die öffentlich-rechtlichen Sender schon vollständig zu PR-Instrumenten der Regierung umgeformt.
Mhm. Noch ein kurzer Satz zum Schluss. Deutschland liegt auf Rang 13, Costa Rica auf Rang 11, also vor uns. Sehr schön ist das nicht. Also für Costa Rica natürlich, aber für uns nicht. Würden Sie mehr erwarten?
Unbedingt. Also wir hatten jetzt dieses Jahr oder vergangenes Jahr das Problem, dass die Übergriffe auf Journalisten wieder zugenommen haben. 2015, während der sogenannten Migrationskrise, waren sie auf dem Höhepunkt. Mhm. Im vergangenen Jahr haben sie wieder deutlich zugenommen. Und zwar deswegen, weil populistische Demonstrationen deutlich zugenommen haben. Mhm. Und dagegen muss man strikt vorgehen. Und man muss auch die Polizei besser schulen, um Journalisten zu beschützen.
Lutz Kinkel vom Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Also auch in Europa ist bei der Pressefreiheit längst nicht alles zum Besten bestellt. Trotzdem verbietet sich ein Vergleich mit der Situation von Journalistinnen und Journalisten in Ländern wie Mexiko. Reporter sind dort freiwillig. Wer sie tötet, hat eine große Chance, damit einfach so durchzukommen. Drogenkartelle, korrupte Politiker und Ermittlungsbehörden, die den Mächtigen mit den Mächtigen Hand in Hand arbeiten, das sind alles Voraussetzungen dafür, dass das Leben von Journalisten in Mexiko kein Pfifferling wert ist. Christina Fee Möbus hat sich mit einer getroffen, die trotzdem weitermacht.
Marta Duran erinnert sich noch gut an den Tag, an dem sie eine Morddrohung erhalten hat. Vor knapp 5 Jahren, am 13. Mai 2014. Eine Person hat 5-mal angerufen, ich war nicht zu Hause. Und beim letzten Anruf hat die Person eine Nachricht hinterlassen. Nur einen Satz. Ich werde dich töten. Alles nur ein schlechter Scherz oder eine ernstzunehmende Drohung? Mit Sicherheit lässt sich das nicht sagen. Fakt ist aber, Marta deckt als Reporterin Missstände auf. Und das kann in Mexiko gefährlich sein. Die zierliche Frau arbeitet seit Jahrzehnten als Journalistin, auch für ein investigatives Politikmagazin. 2014 hat sie über Drogenkartelle recherchiert und befreundeten Kollegen geholfen, unterzutauchen, wenn diese in Gefahr waren. Die Morddrohung an sie selbst hat ihr Leben verändert.
Te cambia la vida.
Es verändert dein Leben, weil du die Ruhe verlierst, weil es ein Schock ist. Auch wenn es vielleicht nur eine Drohung ist, um dir Angst zu machen. Sie klauen dir die Gelassenheit. So wie Marta Duran ergeht es vielen Journalisten. Mexiko ist laut der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen das gefährlichste Land Lateinamerikas. Auf deren Rangliste der Pressefreiheit rangiert es im unteren Drittel auf Platz 144 von 180. Insgesamt 10 Journalisten sind im letzten Jahr in Mexiko ermordet worden.
La mayor censura que hay en México es por miedo.
Die größte Zensur hier ist die Angst, sagt Marta Duran. Seit der Morddrohung hat sie Kameras an ihrem Haus angebracht. Für 2 Jahre war sie in einem staatlichen Schutzprogramm. Danach wurde ihr Fall ad acta gelegt. Ein Kind soll die Anrufe gemacht haben, so die Polizei. Marta glaubt das nicht. Gesetze und Hilfsmaßnahmen greifen in Mexiko oft nicht. Straflosigkeit und Korruption führen dazu, dass die leere Hüllen bleiben. Bei mageren 2% liegt die Mordaufklärungsrate im Land. Die Regierung kümmere sich zu wenig um Journalisten, sagt Ana Cristina Ruelas. Sie ist Sprecherin von Artikel 19, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für Pressefreiheit einsetzt. Die Regierung muss sich offen zur Presse bekennen, einsehen, dass es die Journalisten sind, die sich den Realitäten in diesem Land stellen und daher zu schützen sind. Viele hatten gehofft, dass sich die Lage nach dem Wahljahr 2018 entspannen würde. Doch der Regierungswechsel im Dezember hat bisher nichts an der Zahl der Morde verändert. Im Gegenteil, schon 6 Journalisten sind seit López Obradors Amtsantritt ermordet worden. Weitgehend in ländlichen Gegenden, wo kriminelle Banden oft ganze Landstriche beherrschen.
Christina Fee Möbus fasste uns die Situation der Presse in Mexiko zusammen. Aber es gibt auch Hoffnung. Wo es mit der Pressefreiheit bergauf geht, das hat der Kollege Christoph Sterz im Internet zusammengefasst, zu finden unter deutschlandfunk.de/mediasres.
Medias Res. Drei Fragen an
Manfred Krupp, Intendant des Hessischen Rundfunks, gelernter Journalist.
Was läuft gut in den Medien?
Ich glaube, die Nutzerinnen und Nutzer wollen immer mehr als nur die schnelle Nachricht, wollen Hintergrund, wollen Zusammenhänge. Und die Angebote, die das bieten können, werden nicht nur mehr genutzt, sondern finden auch mehr Vertrauen.
Was läuft schlecht in den Medien?
Es gibt Teile der Medien, die leider wirtschaftlich große Probleme haben, obwohl sie Qualität anbieten. Ich mache mir Sorgen um die Lokalzeitungen, um die regionalen Zeitungen, die ein ganz wichtiger Teil der demokratischen Verwurzelung sind. Nicht so gut ist es, dass oft die schnelle Meldung wichtiger ist als die gute Recherche. Nicht so gut ist, dass die Kommentierung und die Meinung oft vor der Darstellung des Sachverhalts steht.
Und bei Ihnen?
Mich beschäftigt gerade, wie wir es schaffen, die Nutzerinnen und Nutzer in den Ausspielwegen zu erreichen, die sie gerne wahrnehmen wollen. Deswegen bauen wir den HR gerade grundlegend um auf medienübergreifende Zusammenarbeit, neue Redaktionen mit neuen Formen, wobei bei uns der Kulturwandel das Entscheidende ist und Kultur geht vor der Struktur.
Der Wandel im Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender, den Manfred Krupp gerade beschrieben hat, stand bislang unter einem Vorbehalt. Es mussten nämlich erstmal neue Regeln dafür her, was ARD, ZDF und Deutschlandradio in Zukunft im Internet überhaupt machen dürfen. Und diese gibt es jetzt. Das letzte Landesparlament hat zugestimmt, schreibt EPD-Medien heute. Damit kann der 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag am 1. Mai in Kraft treten. Und jetzt biegen wir von den Online-Aktivitäten der Rundfunksender thematisch schräg ab. Dass es ein YouTube-Star schon mal bis zum Regierungschef geschafft hätte, davon habe ich noch nicht gehört. Das Fernsehen jedoch hat nach wie vor das Zeug dazu, politische Karrieren zu machen. Wir sprachen bereits über Donald Trump. Wo das noch überall klappen könnte, und zwar in nächster Zeit, und wer den TV-Karrierezug um Jahrtausende verpasst hat, darüber gibt Arno Ozesek Auskunft auf seine ganz persönliche Weise.
Kein Medienhistoriker wird widersprechen, wenn wir sagen, die segensreiche Erfindung des Fernsehens hat Platon seinerzeit verpasst und das nicht einmal knapp. Deshalb ließe sich lange darüber spekulieren, ob Platon das Gastmahl, das als Symposion berühmt wurde, am liebsten als eine Folge von »Das perfekte Dinner« durchgeführt hätte. Wäre der Sender Vox, 416 vor Christus, als die Herren zur Tafel schritten, schon am Start gewesen. Sie finden, das ist eine alberne Spekulation? Okay, erhöhen wir den Grad der Relevanz. Glauben Sie, der Ideenjunkie Platon hätte grundsätzlich von der Television profitiert und die erträumte Herrschaft der Philosophen durchgesetzt? Mit wer weiß was für krassen Folgen für die abendländische Geschichte bis hin zur Varoufakis-Schäuble-Krise? Nun, die Antwort liegt auf der Hand. Mag Platon die Haare auch so schön gehabt haben wie der ZDF-Philosoph Richard David Precht, das überlieferte Bildnis legt es nahe, war er doch mindestens genauso humorlos. Und wer die politische Macht mittels TV ergreifen will, muss lustig sein, am besten ein echter Komiker. So viel lehrt uns auf charmante Weise die Gegenwart. Sie wissen es bestimmt. Falls Volodymyr Zelensky am Sonntag die Stichwahl gewinnt, wird er Präsident der Ukraine, und zwar aufgrund absolut zielführender Qualifikationen. Der Komiker und Schauspieler hat in der TV-Serie Diener des Volkes höchst überzeugend den Normalo und Ex-Mittelschullehrer Holoborodko gespielt, der antike Autoren schätzt und es zum unbestechlichen Präsidenten bringt, so wie Zelensky am Sonntag vielleicht in echt. Diese lustige Pointe hätte selbst Platon, der Lachen gar nicht witzig fand, ein Schmunzeln abgerungen, und umso mehr hätte er sich gegen die Erfindung des Fernsehens gesträubt. Denn der Schlaumeier hätte kapiert, ein Typ wie Demokrit, der lachende Philosoph, wäre am Bildschirm viel besser rübergekommen als er selbst und hätte statt eines Philosophenstaats womöglich, Zeus bewahre, eine Lachgesellschaft gegründet. Aber gut, das ist TV-Geschichte im antiken Konjunktiv. Ein Indikativ ist dagegen, dass im 21. Jahrhundert die Witzkanonen als politische Wunderwaffen reüssieren, und man fragt sich, wo ist der gemeinsame Nenner? Gucken wir uns um. Beppe Grillo, der Spiritus Rector der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung, hat geerntet, was Silvio Berlusconi gesät hat, indem er den Leuten entspanntes Trash-TV-Dauerglotzen als neue Italianità schmackhaft machte. Grillo musste nur noch erklären, er sei anders als diese verdammt blöden Politiker. Zack, schon war er selbst einer von ihnen. Jimmy Morales, Hauptfigur der Serie Moralejas, wurde der Präsident Guatemalas. Kaum im Amt jubelte er, man könne Probleme ohne Gewehr und Kugeln lösen, galant verschweigend, da sein Karriereproblem ohne TV nie gelöst worden wäre. In Brüssel ackert zur Freude seiner Fans der gewählte Abgeordnete der Partei Die Partei Martin Sonneborn. Der Ex-Chefredakteur der Titanic unterschlägt auf EU-Fluren allerdings, dass seine Arbeit Satire sein soll. Und deshalb ist sie es oft nicht, wie sein untadeliger Ruf unter Kollegen beweist. Und Horst Schlemmer? Der Fake-Journalist in der Hauthabe Kerkelings hätte nach seiner umjubelten Berliner Pressekonferenz einst eine tolle Politikerkarriere starten können. Das halbe Land lachte ja über ihn. Und damit zum Kern des Pudels. Humor ist die Krone der Schöpfung. Wer Witz hat, macht sein Publikum an. Das ist für Komiker normal, für Politiker unnormal. Deshalb sind Komiker die besseren Wahlkämpfer, aber sobald sie gewählt wurden, die schlechteren Komiker und damit normale Politiker. Komisch zwar, aber halt unfreiwillig. Der Einzige, der beides zugleich und zugleich nichts davon ist, ist Donald Trump. Der US-Präsident hat keinen Witz, braucht keinen Witz, macht keine Witze. Trump ist ein Witz, und zwar ein so gelungener, dass professionelle Komiker längst sprachlos sind. Was für ein Clou. Der größte Witz der Weltgeschichte, er ist nicht zum Lachen. Geben wir es ruhig zu, irgendwie komisch ist das schon.
Arno Otzeseks eigener Blick auf ein Medienphänomen, der Politstar, der eigentlich eine Fernsehberühmtheit ist. Wenn Peter Wohleben sich schick macht, dann trägt er einen grünen Schlips zu grünem Lodenjanker. Ansonsten auch grün, aber eher arbeitsgrün. Khaki-Hemd, Fließjacke, Cargo-Hose. Ich weiß das, weil ich ihn gegoogelt habe. Der Förster ist ein Medienstar, ein bisschen jedenfalls. Und dabei bringt er nichts mit, was Medienstars eigentlich so haben. Keinen Glamour, keine Allüren. Der Mann ist solide, wie gesagt, ein Förster. Und er schreibt Bücher. Für das Werk Das geheime Leben der Bäume ist Peter Wohleben berühmt geworden. Und jetzt gibt es auch noch eine Zeitschrift mit ihm. Ab heute ist Wohlebens Welt zu kaufen. Kostet 6 Euro. Sebastian Wellendorf hat den Förster getroffen. Drin. Nicht drin im Wald, auch wenn das jetzt erstmal so klingt.
Eine Lichtung tief im Wald, morgentaubenetztes Moos, sattgrüne Äste, durch die das erste Sonnenlicht fällt. An einem sehr dicken und gesunden Eichenstamm lehnt er, sinnierend in die Ferne blickend, Peter Wohleben. Auf dem Cover seines neuen Magazins namens Wohlebens Welt. Daneben das dicke druckte Versprechen, ein neuer Blick auf die Natur.
Mein Blick ist eigentlich schon seit 30 Jahren ein bisschen anders. Mich haben in der Vergangenheit auch schon so einfache Beschreibungen gelangweilt. Das ist eine Eiche, das ist eine Buche. Ich finde es zum Beispiel viel spannender, was passiert da eigentlich zwischen den Bäumen? Gibt es da eine Kommunikation oder können Bäume eigentlich auch schlafen? Wie schläft eigentlich ein Baum?
Ganz kurz für alle Interessierten, ja, Bäume schlafen, wussten Experten schon lange.
Was jetzt neuer ist, dass Bäume sich nachts im Schlaf auch ein bisschen aufpumpen, trotzdem die Zweige hängen lassen.
Wohllebenswelt ist Natur hautnah auf 145 Seiten. Es gibt Reportagen über eine Frau, die einen Fuchs zum Freund hat. Dann diverse Sach- und Infotexte. Was Moose zu Überlebenskünstlern macht, warum bei den Ameisen die Frauen das Sagen haben.
Dass man erstmal entdeckt, was gibt es denn alles an wunderbaren Sachen, und zwar nicht nur im tropischen Regenwald, sondern vor unserer Haustür.
Oder der Text darüber, wie sich eine Wiese anhört. Zur Erinnerung, so hört sich eine Wiese an. Im Heft müssen dafür Wörter wie zzz, zilp, zilp und zit, zit, zit aushelfen. Themen also, die interessieren.
Und die aber einen auch entspannen lassen, wenn man einfach mit einer schönen Tasse Tee im Sessel sitzt. Es regnet draußen und man spaziert eben einfach virtuell durch die Natur.
Und auf diesem virtuellen, nein, eigentlich ist es ja ein sehr durchblätternd analoger Spaziergang, jedenfalls trifft man beim mit Teetasse im Sessel sitzen nicht nur auf viele farbintensive Nahaufnahmen von Ästen, Gräsern, Blüten und Insekten, man trifft auch sehr oft auf Peter Wohleben selbst, ganz am Anfang schon, im intimen Artikel »Wie ich wurde, wer ich bin« mit privaten Fotos als Kind. Einige Seiten später die heilende Wirkung der Natur. Wohleben erklärt das Konzept des Waldbadens. Auf dem Foto betrachtet er intensiv ein Blatt. Oder Bushcrafting, wie es sich ohne Zelt im Wald lebt. Selbstversuch mit naturfremden Städtern. Bäume fällen, kein Handy dabei haben, zu sich finden. Sowas. Peter Wohleben ist Namensgeber und omnipräsentes Zugpferd des Heftes.
Wir haben gemerkt, ja, es gibt Menschen, die sehr interessant sind, die in unterschiedlichen Feldern aktiv sind.
Gerd Brühne, bei Gruner und Jahr der verantwortliche Publisher für Wohllebenswelt.
Und wo es eben erstens Spaß macht und zweitens auch für beide Seiten halt Nutzen stiftet, wenn man sich einfach zusammentut und Dinge auf diese Art und Weise in der Zeitschriftenform darreicht.
Auf berühmte Menschen, die in unterschiedlichen Feldern aktiv sind, hat sich Gruner und Jahr mittlerweile spezialisiert. Stichwort Promis und ihre Magazine. Barbara Schönebergers Barbara, Joko Winterscheids JWD oder Eckart von Hirschhausens Stern gesund leben. Hirschhausen besucht übrigens auch Wohlleben in dessen Heft, in der Rubrik Wohlleben trifft, in der es um, Zitat, ergreifende Gefühle im Wald geht und um die Erkenntnis, dass, Zitat, wir die Erde so behandeln sollten wie unser Wohnzimmer.
Es gibt keine einfachen Bilder halt, die man aufzeigen kann, aber so wie Peter Wohlleben es schafft, das Ganze in schöne Bilder zu gießen halt, das hat, glaube ich, die Menschen gepackt.
Es geht um diese Dinge, nur eben nicht von der belehrenden Seite her. Da haben wir schon genug. Sondern von der Seite, die wirklich Spaß und Freude macht.
Spaß und Freude mit Bildern, auf denen die Natur vor Pracht und Gesundheit nur so strotzt. Für Menschen, die sich vielleicht nicht das Kamingespräch mit Peter Wohlleben in dessen Waldakademie für 159 Euro leisten können, aber vielleicht für Menschen,
die auch selber sagen, ja, ich gehe schon mal raus, ich gehe öfter spazieren oder ich gehe wandern halt, also die auch schon eine gewisse Erfahrung damit haben, selbst ins Freie zu gehen.
Wohllebens Welt ist in seiner heile Welt bzw. heile Naturdarstellung eine Art flauschige Kuscheldecke für den gehfaulen Outdoor-Fan. Bilder und Texte von den Problemen der Natur, Monokulturen, Überdüngung, Artenschwund sucht man hier vergeblich. In der aktuell so erfolgreichen Flut der Wohlfühl-, Heim- und Familienmagazine ist ein Heft über den Wald als Ort der entrückten Träumerei konsequent und erfolgsversprechend. Und was bleibt nach 145 Seiten? Ein Gefühl der grünen Betäubung bleibt, aber tatsächlich auch die Neugier. Irgendwie möchte man rausgehen und nachsehen, ob sich Bäume nachts wirklich aufpumpen und die Äste hängen lassen.
Das wäre der Idealzustand. Heft lesen, zuklappen, Drang verspüren, rauszugehen und das Ganze nachzuerleben und selbst zu erleben. Das wäre für mich die perfekte Kombination.
Ein Magazin wie eine Kuscheldecke also. Sebastian Wellendorf hat sich in die erste Ausgabe von Wohllebens Welt gewickelt.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Gerrit Mattisen, ich bin Redaktionsleiter beim Pinneberger Tageblatt und unsere Schlagzeile zum Osterfest, sprich zur Ausgabe am Ostersonnabend, da wir am Karfreitag nicht erscheinen, lautet: Ostern ist das kleine Weihnachten. Zum ersten Mal erhebt der Handelsverband Nord in diesem Jahr die genauen Zahlen, wie viel das kirchliche Fest in die Kassen der Händler spülen wird. Und nach Süßigkeiten und bunten Eiern ist jetzt schon klar, dass vor allem Spielzeug und Bücher, aber auch Kleidung und Schuhe hoch im Kurs sind. Wir haben uns bei den Händlern einmal vor Ort umgehört, was die aktuellen Trends in diesem Jahr sind.
So, das gibt es also Samstag in Pinneberg. Wir treten jetzt mal kurz einen großen Schritt zurück, bis Silvester 1993, um genau zu sein.
Rias Berlin stellt nach fast 48 Jahren um Mitternacht seine Tätigkeit ein. An seine Stelle tritt das Deutschlandradio mit jeweils einem Programm aus Berlin und Köln. Das Wetter. Temperatur in Berlin 6 Grad.
So klang die letzte Nachrichtensendung von Rias 1. Aus den beiden besagten Programmen sind 25 Jahre später 3 geworden. Eines davon ist der Deutschlandfunk. Um dieses Vierteljahrhundert, um das Wachsen und Zusammenwachsen zu einem vereinten Deutschland und zu einem nationalen Hörfunk, darum wird es morgen Nachmittag gehen. In einer Medias Res Extra-Ausgabe sprechen 2 ehemalige Intendanten und ein amtierender Intendant dieses Senders mit einer jungen Kollegin, die in diesem Jahr 25 Jahre alt wird, also genauso alt wie das Deutschlandradio. Weil Karfreitag ist und wir unser Programm ein bisschen umgestellt haben, fangen wir morgen früher mit der Sendung an und haben auch fast eine ganze Stunde Zeit, morgen ab 14.05 Uhr. Das war Medias Res am größten Donnerstag. Ich bin Bettina Schmieding und danke für Ihr Interesse.